Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Ja, das wären dann wir. Moin zusammen.
Moin.
Lang ist unser Thema und ich habe lang geschlafen, weil die Zeit umgestellt wurde.
Ich war früh wach und dachte, warum kann ich denn nicht länger schlafen, weil ich total vergessen habe, dass die Zeit umgestellt wurde. Wunderbarer
Wert der Scheinmechanik,
die Uhren haben sich selber mit umgestellt.
Das ist ja das Verrückte. Also diese Idee, ich stelle schon mal 3 Uhren und 2 Wecker vor, am nächsten Tag muss ich das nachholen. Immer diese Angst, bin ich jetzt zur richtigen Zeit aufgestanden, das werden unsere Kinder und Enkel nicht mehr kennen, finde ich auch gut.
Ja, weißt du, wo ich früher immer nachgeguckt habe, ob alles gut ist?
Atomuhr?
Teletext.
Teletext.
Fernseher an morgens. Welche der Uhren stimmt denn jetzt?
Die Teletext fand ich immer ein bisschen nervig, so Tinky Winky Dipsy und so, ne?
Du erinnerst dich.
Aber was ich.
Warte, lass uns die Teletubbies mit neuer Technik, also Teletext, T-E-C-H-S, rausbringen. Eigentlich sind wir reich. Wir können quasi jetzt das Studio verlassen.
Wir könnten das alles auf Instagram taggen, das ist dann Teletext. Und richtig so. Das ist das Niveau. Das ist doch, gewöhnen sich schon mal.
How low also, can
Sie,
you go?
Falls Sie neu hier sind, viel besser wird's nicht, aber länger. Mir ist aber eins aufgefallen bei diesem langen Schlafen.
Ja.
Ich finde es eine gute Idee.
Ja, an sich ein schönes Konzept.
Und ich würde jetzt vorschlagen, es gibt da ja eh eine Uneinigkeit, soll man jetzt die Sommerzeit behalten, abschaffen und so. Für mich ist es so, wir machen das einfach so, dass wir jeden Sonntag die Uhren eine Stunde zurückstellen. Jeden Sonntag. Erstens sind wir dann viel ausgeschlafener bei 2 auf 1.
Und man sieht auch mal was vom Nachthimmel.
Du, und es ist ja so, wenn einem die Uhrzeit nicht passt, dann warte halt 4 bis 6 Wochen.
Ja.
Und dann wird es ganz anders sein. Du möchtest nicht, dass es morgens hell ist, kein Problem, warte 4 oder 6 Wochen.
Es ist halt schwierig mit Urlaub buchen, gerade wenn es in andere Länder geht, aber hey.
Warum buchen kannst du doch? Du hast vielleicht weniger Jetlag. Weil du eh immer im Retraining bist, wie wir Jetlag-Experten sagen.
Ach so.
Ja. Oder? Das ist doch gut. Und dann ist es auch so, dann ärgerst du dich auch wirklich überhaupt nicht mehr, dass die Flüge so zu so unmenschlichen Zeiten vom BER losgehen. Dann sagst du, das ist doch super. 5 Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, um 4.30 Uhr geht mein Flug. Das wäre doch, ich würde sagen, das ist doch eine...
Also muss man nur gut timen, dann passt das schon.
Ist eine Win-Win-Situation.
Aber warte, stellen denn alle...
Alle.
Also müssen wir uns einigen und auch alle die Uhr gleichermaßen von der gleichen Startzeit aus vor?
Immer.
Oder hat jeder seine eigene Zeitzone?
Nein. In Deutschland meinst du? Nein.
Nee, also ja.
Nein. Wir machen das so, wie wir es jetzt gemacht haben, nur eben jede Woche. Also nächste Woche wird wieder und dann wieder. Und dann haben wir zumindest immer eine Stunde mehr Schlaf.
Gut.
Und ich glaube auch, es ist im nationalen Interesse, dass diese Sendung von ausgeschlafenen Moderatorinnen und Moderatoren morgens gemacht werden. Also es gibt ja auch, ich meine, das hört natürlich keiner, aber es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen auf anderen Sendern. Und die sind bestimmt deutlich besser ausgeschlafen, kann ich mir vorstellen.
Meinst du?
Ja.
Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck Kaffee, weil der schadet ja so oder so nicht. Und mach uns ein Liedchen an, mein Freund.
Der schadet so oder so nicht. Mach doch mal eine Büchse Musik auf.
Zum Thema lang wirklich mit Ihnen vorhaben. Und dass Sie gar nicht so große Angst haben müssen vor dieser Sendung.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute...
ist unser Thema lang.
Und wir sprechen über Langzeitfolgen von Impfungen, wann sie auftreten und wie gut sie erforscht sind.
Die Wikinger sind mit dem Langschiff nach Amerika gesegelt. Nein, nicht alle mit einem, aber dass sie gesegelt sind, steht fest. Doch wann das jetzt genau war, das ist lange umstritten. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse und über die wollen wir sprechen.
Außerdem sprechen wir über das größte deutsche Langzeitarchiv, den Barbara-Stollen, in dem lagern über 1 Milliarde Mikrofilme. Wer soll sich denn die alle ansehen?
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Klingt eigentlich, wollte ich sagen, wie so ein Weihnachtsessen, oder? Was ist denn du da Leckeres? Das ist der Barbara-Stollen.
Ja, genau. Mit Mikro. Also Mikro-Barbara-Stollen quasi.
Der Mikro-Barbara-Stollen?
Ja, dann ist wenig Kalorien drin.
Ah.
So, die 3 bis 4 Mann Polonaise um den Frühstückstisch bitte einstellen. Paul Simon geht zu Ende. Keine Angst. Das Lied You Can Call Me Al können Sie jederzeit wiederhören. 29 ist es. Unser Thema heute ist lang.
In jedem Land gibt es ja Wissen, Dokumente, Kulturgut. Zum Beispiel die besten Anmoderationskalauer von Sven Oswald, bei dem es tragisch wäre, wenn es... Wenn es verloren ginge, darum hat auch Deutschland ein Langzeitarchiv, und zwar das größte Europas, den Barbara-Stollen. Was dort lagert und wie es geschützt ist, besprechen wir mit Dr. Martin Luchterhand vom Landesarchiv Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Luchterhand.
Hallo, Luchterhand.
Guten Morgen.
Herr Luchterhand, wo finde ich denn meine Moderationskarlauer in Ihrem Archiv? Nein, Spaß beiseite, was lagert denn da wirklich im Barbara-Stollen?
Na gut, nehmen wir die Moderationskarlauer, wenn Sie die alle aufgeschrieben hätten und wenn Ihr Sender der Meinung ist, das geht in ein Archiv und das kommt in eins der Berliner Archive, Ja gut, dann wäre es eine Option, dass das irgendwann mikroverfilmt würde, wenn man es auswählt. Und dann, was Berlin anbetrifft, müsste es in Anführungszeichen mir gefallen oder in einem der anderen Bundesländer, einem der anderen Kollegen, die diese Auswahl mittrifft.
Ja, das heißt, Sie sind dann der Gatekeeper. Wenn Sie sagen, Goethe ist okay, aber Schiller finde ich dann doch irgendwie unter Niveau, dann ist das verboten? Gibt es niemanden, der da nochmal Ihnen auf die Finger schaut?
Also das Geld, das kommt vom Bund. Der kauft sich im Grunde dieses Konzept bei den Ländern ein und sagt, also wir stellen was zur Verfügung und zwingt dann in Anführungszeichen die Länder, die das sich haben gerne zwingen lassen, 1960 folgende, dann Mikroverfilmung durchzuführen, Werkstätten zu betreiben. Das machen die Länder in ihrer Verantwortung und als Bundesauftragsverwaltung. Also wir müssen das Geld des Bundes bewirtschaften und sind dafür verpflichtet, Filme zu erstellen.
Herr Dr. Luchterhand, da möchte ich als technikaffiner Mensch jetzt mal nachfragen, Mikrofilme, ehrlich, ist das nicht voll oldschool? Ist das wirklich noch ein gutes Medium? Was sagen Sie dazu?
Ja, jetzt stellen Sie sich mal in Bad Ahrweiler auf die Straße. Und überlegen, was Sie da noch von den Zeugnissen aus Ahrweiler, soweit die sich überhaupt in den Häusern befinden, jetzt mitkriegen können und lesen können. Und wenn ich Ihnen jetzt einen Stick in die Hand drücke und sage, darauf sind die ganzen Redaktionskarlauer, so wie Sie hier stehen, jetzt gucken Sie doch mal da rein, dann können Sie mit dem Stick nichts anfangen. Zum Beispiel, also wir brauchen eine Mikroform, die stabil ist, die ewig hält. Das Erste, und sie muss mit möglichst einfachen Mitteln, das ist das Katastrophendenken, sichtbar gemacht werden. Das Konzept ist ja nun auch aus den 60ern. Also hat man das Medium genommen, was damals als Mikroform, als stabile bekannt war, und das war die Fototechnik.
Klar, ist ja auch super. Sie haben gesagt, was ewig hält. So ein Mikrofilm, hat man das dann ausgetestet? Also was heißt ewig halten?
Haben Sie das ewig gemessen?
Nee, aber heißt das 1000 Jahre? Heißt das 100.000 Jahre? Heißt das, wir wissen überhaupt nicht, wie man die Dinger kaputt kriegt?
Also letztlich wissen wir das natürlich nicht genau. Wir haben ganz zuverlässige Aussagen der Firma Kodak.
Okay.
Das ist durch künstliche Alterung, ist jetzt ironisch gemeint, aber wir haben da 500 Jahre sind da angesetzt für ein Filmexemplar. Man kann den dann nochmal kopieren und dann gibt es sehr wache Kollegen, die sagen, aber Mensch, wenn ich den nur dreimal kopieren kann, dann reicht das Konzept ja nur 2000 Jahre. Ja, dann könnten wir natürlich sagen, gut, dann bleibt uns noch die Steintafel. Aber auf die kriege ich natürlich Papierdokumente nicht so abgebildet.
Klar. Wie ist das eigentlich heute? Also wird das alles nur in Anführungszeichen dann auf Mikrofilm gespeichert oder speichern Sie parallel gleich auch eine digitale Kopie, damit man sich das zum Beispiel auch mal an einem Rechner angucken kann? Weil solange unsere ganze Infrastruktur funktioniert, ist es ja doch ein bisschen mühsam wahrscheinlich zu Ihnen zu kommen, sich ein Mikrofilm zu holen, so ein Lesegerät zu holen und so weiter und so fort.
Ja, ganz genau. Im Moment sind wir da auch beim Wandel. Also das jetzige Konzept sieht so aus, dass wir digitale Aufnahmegeräte haben und dann gibt es Ausbelichtungsmaschinen, die Digitalisate auf Mikrofilm, auf Großrolle bringen.
Und jetzt?
Die Staatsarchive der Länder und die anderen, die Originale haben, die nehmen diese Digitalisate dann als Nutzungsexemplar. Also das wird gleichzeitig auch digital genutzt und gebraucht.
Jetzt haben Sie gerade schon also Mikrofilm und Großrolle gesagt. Jetzt gibt es ja viele Hörerinnen und Hörer der Next Generation, die wissen ja nicht mal mehr, was ein Film ist, weil ist ja nicht mehr drin in den Kameras. Wie sieht so ein Mikrofilm eigentlich aus und wie groß ist eine Großrolle?
Also das sind 35 mm breite Streifen aus Polyester und in Schwarz-Weiß-Technik. Und die haben jetzt die normalen Aufnahmefilme, die wir im Moment noch in den Kameras haben, bis wir wechseln, haben 65 Meter Länge. Das ist so eine kleine Schachtel von so 15 mal 15 Zentimetern. Und eine Großrolle, das sind dann 300 Meter oder 600 Meter, wie sie im Grunde aus der Filmherstellung in Konfektion kommen.
Was können die denn ab, Herr Luchterhand? Also ich glaube Feuer nein, Wasser wahrscheinlich auch nein.
Wasser ist auch nicht gut. Sie müssen bei einer konstanten Temperatur möglichst gelagert werden, darf nicht zu warm sein. Aber das gewährleisten wir dadurch, dass die Behälter luftdicht verschlossen sind, in die die eingelagert werden und dass man sich einen kühlen Ort gesucht hat, der eine stabile Temperatur von ungefähr jetzt 10 Grad hat. Allerdings leider eine ganz hohe Luftfeuchte und deswegen ist auch dieses Konzept so wichtig, dass wir die luftdicht verschließen, die Behälter, denn in dem unterirdischen Ort gehen die Sachen, die einfach offen rumliegen, kaputt.
Also Mikrofilm dann doch nicht immer so lange haltbar, aber in tollem Behälter super lange haltbar. Was würden Sie sagen, Ihrer persönlichen Meinung nach, ist vielleicht das Spannendste, Wichtigste, historisch Bedeutendste, was Sie bei sich im Archiv haben?
Tja, das hängt immer von den einzelnen Interessen der einzelnen Leute.
Sie ganz persönlich, also Ihr persönliches Highlight, nicht von irgendwelchen anderen Leuten, weil Sie sind ja der sagt, das nehme ich auf.
Fußballer-Zitate oder so, keine Ahnung, was Sie so mögen.
Also was mich schon fasziniert hat, ist, als wir das Grundgesetz in Berlin verfilmt haben, und das war nun gerade ein spektakulärer Akt, weil es die milliardste Aufnahme galt, und das wollten wir mit etwas Speziellem feiern. Und dann habe ich also nicht das Original in der Hand gehabt, es gibt davon hochwertige Kopien und die haben wir dann verfilmen dürfen. Das Original Grundgesetz wurde für die Verfilmung nicht ausgeliehen, das braucht der Bundestag noch.
Über das Langzeitarchiv im Barbara-Stollen sprachen wir mit Dr. Martin Luchterhand vom Landesarchiv Berlin. Vielen Dank, Herr Luchterhand, und immer schön weiter so und luftig verschließen.
Ja, gerne.
Tschüss.
Dankeschön, ciao.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Carla Bruni, quelque chose de 9h44. Entschuldigung, ich bin in den Akzent gerutscht.
Gerutscht.
Genau. Sie hören 2 auf 1, unser Thema heute ist Lange.
Gagogü, mein Freund. Ja. Dass die Wikinger mit ihren Langschiffen deutlich vor Kolumbus in Amerika angekommen sind und gesiedelt haben, ist hinlänglich bekannt, meine Damen und Herren. Doch wann das genau war, das ist bisher ziemlich umstritten. Jetzt gibt es Forschungsergebnisse, die Grund zur Annahme bieten, dass die Wikinger genau vor 1000 Jahren in Nordamerika gelandet sind. Was zu dieser Erkenntnis führt, das sprechen wir jetzt mit Dr. Susanne Lindauer vom Kurt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie der Reichs-Engelhorn-Museen Mannheim. Wunderschönen guten Morgen, Frau Lindauer.
Hallo, guten Morgen.
Also das Kurt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie der Reichs-Engelhorn-Museen Mannheim ist auch ein Klopper. Das ist,
muss ein sehr
man,
langes Schild
das muss man erstmal verdauen. Frau Lindauer, ja. Was hat man denn bisher geglaubt, wann die Wikinger in Nordamerika gelebt haben oder es besucht haben?
Also man ist davon ausgegangen, dass die Wikinger zwischen 700 und 1200 auf jeden Fall in der Gegend angekommen sind, aber man wusste halt nicht so genau.
Mhm. Wieso dachte man oder glaubte man zu wissen, dass die in dem Zeitraum da waren bisher?
Also man hat diesen Platz gefunden. Also wir wussten ja, die Wikinger sind auf jeden Fall nach Grönland gekommen und von Grönland ist ja dann nicht ganz so weit bis nach Kanada oder in die USA oder generell den amerikanischen Kontinent. Mhm. Dann hat man den seit 1961 gefunden und hat dann natürlich geschaut, wie sehen denn die Häuser aus, was haben wir für Funde, und hat die verglichen mit anderen Funden, die man gemacht hat. Und die Häuser zum Beispiel, wo man Reste gefunden hat, die waren wohl so mit Grassoden bedeckt. Und das haben die Skandinavier in der Zeit auch gehabt, also so um die 1000 rum.
Okay, man hat es quasi ein bisschen am Hausstil dann erkannt. Und jetzt haben sie aber ein Wikinger-Tagebuch gefunden, wo drin stand, es war ein schöner Frühlingstag im Jahre 1021, wir haben Amerika betreten. Oder woher weiß man das jetzt genauer?
Ja, so schön war es leider nicht. Es gibt ja auch die alten Sagen, die Grönland-Sagen und so, wo man ja auch schon so ein bisschen in der Art wusste, wann es hätte sein können, die aber ein paar Jahrhunderte später geschrieben wurden. Aber die Kollegen in Kanada haben natürlich alle Funde gesichtet und aufbewahrt und haben dann natürlich auch Holzproben gehabt und gefunden, wo wir dann ins Spiel gekommen sind, beziehungsweise die Hauptarbeit haben ja die Kollegen in Groningen gemacht. Und haben das dann untersucht.
Mhm. Und zu welchem Ergebnis kamen Sie da? Also erstmal die Frage, wie haben Sie es untersucht? Loch in Bogen gebohrt oder?
Also wir nicht. Wir haben die Kollegen sind rübergeflogen, haben die Holzproben gesichtet und geschaut, bei welchen Holzproben haben wir denn noch die Rinde dranhängen? Weil nur mit der Rinde können Sie ja sagen, wann der Baum wirklich gefällt worden ist. Alles andere, wenn wir gucken, eine tausendjährige Eiche, wenn ich den inneren Bereich beprobe, liege ich 1000 Jahre daneben. Wenn ich aber die Rinde habe, die ist ja immer der äußerste Ring, dann kann ich natürlich sagen, wann der Baum gefällt wurde. Dann haben sie sich 4 Stücke rausgesucht, die auch mehrere Baumringe haben. Hat vielleicht jeder schon mal einen gefällten Baum gesehen und gesehen, dass da Ringe drin sind, und haben dann natürlich dort bei diesen Hölzern Proben genommen. Was denen zugute kam, ist, dass vor ein paar Jahren die Wissenschaftler angefangen haben, sowohl in der Dendrochronologie, also in der Baumforschung, als auch wir von der Radiokarbon-Datierung, dass wir Jahr aufgelöst messen. Also, dass wir uns Baumringe vornehmen und wirklich jeden einzelnen Ring mit C14, wie man das auch nennt, datieren und gefunden haben, dass es um 993 einen Peak gibt, der doch ziemlich deutlich ist. Und danach haben die Kollegen in Groningen gesucht. Also sie haben nach Ringen gesucht, die dieses Signal aufweisen.
Mhm. Und die dann auch gefunden?
Genau. Also da war dann natürlich Waldkante, da haben wir erstmal die Waldkante gemessen. Wo liegt die ungefähr? Die hat dann gestreut zwischen 1020 und 1024. Und dann hat man geguckt, wo haben wir denn Ringe, die mindestens bis zu diesem Jahr 993 zurückgehen. Das sind dann so um die 30 Ringe. und hat dann dort gezielt nochmal nachgemessen und dann konnte man das wirklich einhängen.
Super, und das heißt, Sie sind jetzt sehr sicher, Sie haben eine große Gewissheit, dass dieses Datieren zumindest richtig ist. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass man an einer anderen Stelle irgendwann nochmal andere Spuren findet, zum Beispiel von Wikingerbehausung, und sich dann wieder das Datum verschiebt und man sagt, die waren dann doch noch früher da oder so. Das wäre theoretisch möglich, ne?
Ja, das kann natürlich sein. Also wir können jetzt zumindest dieses Jahr konkret greifen. Mhm. Und normalerweise, wenn Sie eine Datierung machen oder eine Altersbestimmung, dann haben wir Datierer natürlich sehr zum Leidwesen der Archäologen immer einen Fehler in der Altersbestimmung oder können nur so einen Zeitbereich angeben zwischen, was weiß ich, 1000 und 1050. Aber durch die Überlappung der Methoden und mit diesem Peak, den wir in C14 haben, konnten wir jetzt wirklich das erste Mal wirklich jahrgenau datieren.
Über neue Erkenntnisse, wann die Wikinger in ihren Langbooten Nordamerika besiedelt haben, sprachen wir mit Dr. Susanne Lindauer vom Kurt-Engholm-Zentrum Archäometrie der Reis-Engholm-Museen Mannheim. Frau Lindauer, vielen Dank und einen schönen Sonntag für Sie.
Danke Ihnen und Ihnen auch einen schönen Sonntag und liebe Grüße an die Hörer.
Danke.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Wir als Weinlaien glauben, wenn ein Wein möglichst lange im Fass liegt, dann ist es ein besonders guter Wein. Ist das so? Wie lang ist lang genug? Gibt es einen zu lang? Und wenn der Wein dann vom Fass in die Flasche kommt, dann gibt es ja auch eine gewisse Länge. Muss ich den da liegen lassen? Darf ich den sofort trinken? All das besprechen wir mit Sommelier und dem Leiter des Eat Berlin Festivals, Bernhard Moser, das übrigens gerade stattfindet, aber ja nicht um diese Uhrzeit. Deswegen kann er bei uns im Studio sein.
Guten Morgen, Bernhard. Geht
später los. Schön, morgen, Bernhard. Schönen guten Morgen. Ja, um 11 geht's los.
Ja, dann easy. Oh, dreiviertel Stündchen, entspannt. Bernhard, die Gleichung, die Daniel gerade so ein bisschen laienhaft aufgestellt hat, lange Zeit im Fass, gleich guter Wein, geht die auf?
Es klingt ein bisschen danach, je länger man in der Kneipe ist, desto betrunkener geht man raus. Das kann schon mal passieren, aber die Frage ist schon, wer geht in die Kneipe und wie viel trinkt der?
Ach so.
Also im Grunde genommen ist es so, dass ein guter Wein, ein guter Grundwein von einer Fasslagerung, auch von einer Langfasslagerung extrem profitieren kann. Mhm. Aber ein schlechter Wein wird nicht durch Fasslagerung gut, eher das Gegenteil.
Okay, das heißt, wir haben jetzt, da drin steckt schon versteckt, dass viele Weine, die entstehen natürlich, oder wahrscheinlich alle Weine entstehen heute in irgendwelchen Edelstahlbecken, nehme ich an, oder so? Ja? Und gar nicht in einem Holzfass, oder?
Nee, die günstigen Weine ja.
Aha, okay.
Aber es gibt wahnsinnig viele, zum Beispiel der deutsche Riesling in seiner Spitze profitiert wahnsinnig davon, wenn er im Holzfass ausgebaut wird. Nicht das Barrique-Fass, sondern das große Holzfass. Mhm. Und da wird die Spitze definitiv im Holz ausgebaut. Aber der Grundsatz ist sozusagen, wenn ich im Edelstahl bleibe.
Im Städelal.
Im Städelal.
Das klingt wie ein Ort in Österreich. Eine steirische Spezialität, der Städelal in Butter.
Solange ich im Edelstahl bleibe, bleibt halt die Frucht sehr stark erhalten. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich einen Sommerwein haben will, der eine gewisse Frische hat, der Spaß macht, der tanzt auf der Zunge, dann eher Edelstahl. Mhm. Und wenn ich aber ein bisschen eine intellektuelle Tiefe haben will und eine Komplexität und so weiter, dann gehe ich ins Holz.
Das heißt, ich setze mich 5 Jahre ins Fass und hoffe auf intellektuelle Tiefe.
Mach das mal.
Bernhard, wenn man jetzt einen guten Wein hat, kann man den auch zu lange im Fass gelassen haben?
Ja, aber es ist schwer. Also wenn es wirklich ein guter Wein ist, die haben so ein Immunsystem, die haben so viel, die sind vollgepumpt mit Antioxidantien und die, also es gibt wirklich auch Experimente, wo da hat man Weine 60, 70 Jahre im Holzfass gelassen und hat die dann probiert und die waren noch ganz frisch. Also vor allem so säurebetonte Weißweine haben da eine wahnsinnige Lagerfähigkeit.
Wie wichtig ist genau, was für ein Fass das ist? Also gibt es Fässer, wo man sagt, irgendwie da überbieten sich die Weinhersteller irgendwie auf einem Fass eBay oder so, wo man sagt, wenn alles, was in dieses Fass kommt, ist dann hinterher 10-mal besser?
Ah, das wäre großartig, ja. Oder? Wenn es ein Zauberfass gäbe.
Ja, genau.
Nee, also
wie bei Asterix und Obelix. So ein Kessel.
Genau, es gibt natürlich gute Fässer und schlechte Fässer. Es gibt neue Fässer, es gibt alte Fässer. Es ist beim Barrique-Fass zum Beispiel so, dass je neuer das ist, desto mehr Barrique-Geschmack gibt es an den Weinen ab. Also Barrique ist dieser typische Holzton, den man dann auf den tiefen Chardonnays hat oder auch aus Rotweinen kennt man das auch sehr, sehr gut. Das heißt, da ist es weniger die Frage, wie lang liegt er im Fass, das zwar auch, aber vor allem auch, wie frisch war das Fass.
Okay.
Bei großen Fässern, die dann ja so 500 Liter so, oder auch dann mal 5000 Liter haben, die kann man über Jahrzehnte, das ist heute noch so, dass viele die Fässer der Urgroßväter verwenden und trotzdem habe ich aber durch den Ausbau im Holz immer noch eine oxidative Wirkung, es bekommt immer noch Sauerstoff rein und der Wein kommt eben bei sich an.
Jetzt haben die wenigsten, also außer dir, Bernhard, natürlich kein Weinfass im Keller, sondern sie beziehen Wein in der Flasche. Wie wichtig ist es denn, sich eine Weinflasche liegen zu lassen? Oder wie gut oder wie schädlich?
Es ist so gut wie schädlich, wenn man es mit dem falschen Wein macht oder mit dem richtigen Wein macht. Also grundsätzlich ist es so, dass hochwertige Weine fast immer ein bisschen Zeit brauchen, während einfache Weine besser schmecken, wenn sie jünger sind. Ja, also dann nicht nach Rot oder Weiß sortieren, sondern eher nach edel oder nicht edel, im Zweifel auch ein bisschen hochpreisiger oder günstiger. Also es bringt nichts, jetzt sich ein großes Gewächs aus dem Rheingau zu kaufen für 45 Euro. Und das ist jetzt der 20er Jahrgang, der jetzt gerade frisch gefüllt ist. Das wird eher die Ausnahme sein, dass der dann richtig gut ist. Wenn man den nicht aber 10 Jahre liegen lässt, dann hat man ein ganz grandioses Weinerlebnis. Und wir reden von einem Weißwein.
Okay, das heißt, und 10 Jahre, das ist quasi so ein guter Zeitpunkt. Und bei den anderen Weinen, wann würdest du sagen, in welchem Zeitabschnitt sollte man die verbrauchen? Wenn ich jetzt einen Wein kaufe, der nicht liegen sollte, kann ich den ein Jahr, 2 Jahre gut trinken, 3 Jahre gut trinken? Gibt es da eine Faustregel?
Ja, wenn es jetzt nicht gerade im Wohnzimmer unter der Neonröhre steht, dann geht es unter Umständen relativ schnell. Ich sage jetzt auch mal bei so einer Flasche einfachen Sekt oder wenn ich jetzt so ein Massenchampagner kaufe, da sollte ich einfach gucken, dass das so im ersten Jahr, vielleicht im zweiten Jahr einfach auch verbraucht ist.
Gibt es einen Wein, den man direkt am besten aus dem Fass trinkt?
Die meisten, weil wirklich es so ist, dass die Weine im Fass kurz vor der Füllung unfassbar schön sind. Ja, und wenn man da diese Fassproben zieht, dann hat man einen unglaublichen Wein im Verkostungsglas. Dann werden die Weine gefüllt, dann werden die Weine auch noch so mal ein bisschen geschwefelt, gefüllt, dann wird in so ein Korsett umgelegt. Und dann sind die erstmal wieder gefangen. Ja, und dann sind die erstmal in dieser Flasche verschlossen und müssen sich erstmal erholen. Das dauert immer so mindestens 6 Wochen. Und dann kann man überhaupt erst nachdenken, diese Flaschenkrankheit oder dieses Apfelkranke muss man erstmal sowieso überwinden und dann aber merkt man, dass die Säure, also die Frucht ist meistens dann relativ gering, der Säure ist dadurch in der Verkostung relativ hoch und der Wein ist sehr eng, auch im Hals hinten macht der Wein sehr, sehr stark zu und erst wenn ich wirklich dann die Zeit warte, mindestens 5 Jahre, dann merke ich, dass der Wein einfach sich öffnet und wie eine Blume sich öffnet.
Darüber, wie lange der Wein in seinen Fässern lagern sollte und was man später mit Flaschen macht, sprachen wir mit Sommelier und Leiter des Eat Berlin Festival, Bernhard Moser. Bernhard, vielen Dank. Und
ich danke.
Na zack, gleich geht's los. Ne?
Ab zu Frühsommers.
Schnell das Fass angestochen. Ja.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Seit Nationalkicker Kimmich öffentlich gemacht hat, dass er ungeimpft ist, wird viel über das Thema Langzeitfolgen von Covid-Impfungen diskutiert. Wir wollen genauer hinschauen. Was genau sind eigentlich Langzeitfolgen und wann kann man die gesichert benennen? Wir besprechen das mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Schönen guten Morgen, Magnus.
Hallo, Magnus.
Ich grüße euch. Morgen.
Magnus, Joshua Kimmich hat die These reproduziert, dass man ja zu wenig über die Langzeitfolgen der Covid-Impfungen weiß. Hat er da recht?
Nein.
Danke, Magnus.
Ihr hattet im Vorfeld gesagt, ich soll mich kurz fassen.
Ist es jetzt nicht rein logisch so, dass wir über Langzeitfolgen nicht viel wissen können, weil es die Impfung ja noch nicht so lange gibt? Oder ist Langzeitfolgen schon nach 3 Monaten?
Nee, es gibt ja 2 Aspekte. Das eine ist Langzeitfolgen, wie lange impfen wir schon und was können wir wissen? Wir können natürlich nicht wissen, was passiert nach 10 Jahren. Das zweite ist, es wird häufig argumentiert, wir haben ja noch gar nicht so viel geimpft, insofern sind seltene Sachen auch noch nicht aufgetreten. Beides ist falsch. Wir haben mittlerweile 7 Milliarden Impfdosen verspritzt. 7 Milliarden, allein 100 Millionen in Deutschland. Also es sind ja eben Erst- und Zweitimpfungen. Deswegen sind es mehr, als wir Einwohner haben. Das heißt, auch ganz seltene Dinge sollten wir mittlerweile wissen. Und wir wissen es ja auch. Und das Zweite ist, wir impfen schon seit Weihnachten 2020. Das heißt, wir haben jetzt auch schon einen Beobachtungszeitraum von irgendwie 9 oder 10 Monaten. Und wir wissen bei Impfungen, das, was man als Langzeitfolge betrachtet, wir wissen, dass wir bei Impfungen nach vielleicht 4 Wochen, vielleicht 6 Wochen die letzten Reaktionen sehen. Und danach passiert nichts mehr. Das wissen wir von dieser Impfung und auch von anderen.
Jetzt gibt's ja dieses Argument zu sagen, ja, aber überhaupt diese Idee der mRNA-Impfstoffe und ich sag mal, diese Technologie ist so neu, dass man da noch gar nicht weiß, was da denn vielleicht in 10 Jahren passieren könnte. Was würdest du solchen Leuten sagen, die damit auf dich zukommen?
Naja, die mRNA-Technik ist so alt, wie die Menschen alt sind. Der Körper produziert mRNA, seitdem es ihn gibt. Der Zellkern produziert diese mRNA als Arbeitskopie unserer DNA, also unserer Zellinformation, unserer genetischen Information. Und insofern ist dieses Verfahren, was wir jetzt zur Impfung nutzen, im Körper seit Millionen von Jahren erprobt.
Nur eben nicht außerhalb des Körpers. Und das macht dann Menschen Angst. Jetzt hast du gerade gesagt, Langzeitfolgen, nach 6 Wochen treten eigentlich keine Folgen mehr auf. Jetzt ist es aber natürlich so gewesen in der Menschheitsgeschichte, manchmal hat man von diesen Folgen erst deutlich später erfahren oder man hat erst gemerkt, dass diese Folgen mit einer Impfung zusammenhängen. Das ist schon eine Sache, die du auch akzeptieren würdest und wo du auch sagen würdest, das stimmt.
Ja, Moment, das ist natürlich richtig.
Ja.
Ich sehe Effekte, ich sehe Krankheiten, ich sehe Veränderungen. Ich muss sie aber ja auch in einen Zusammenhang setzen zu dieser Impfung möglicherweise. Und das hat häufig gedauert. Nur gerade jetzt ist es ganz unwahrscheinlich, dass wir so etwas finden. Es ist eigentlich unmöglich, dass wir jetzt noch etwas finden, weil es keine Impfung gibt, die engmaschiger beobachtet wird als diese. Wir impfen ja nicht einfach. Wir haben hier in Deutschland Meldeverfahren. Wir melden Nebenwirkungen. In Skandinavien haben sie Impfregister, die verfolgen das noch engmaschiger. Also, dass da etwas durch die Maschen geht, ist wirklich, also immer wenn ich sage, fast nicht denkbar, klingt das immer so, ja, der hat ja gesagt, könnte schon sein, eigentlich nicht.
Aber der Wissenschaftler in dir sagt, wenn ich jetzt sage, gar nicht denkbar, dann mache ich etwas Unwissenschaftliches. Weil irgendetwas könnte ja theoretisch irgendwie immer sein. Und diese kleine Korrektheit in der Formulierung wird dann von bösen Menschen ausgenutzt. Vielen Dank trotzdem, Magnus.
Ich danke euch.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Ob mit ordentlich Tempo beim Abfahrtski oder entspannt durch schöne Landschaften beim Langlaufski, der Mensch an sich genießt das Winterwetter gerne mit 2 Brettern unter den Füßen. Was die Faszination des Skifahrens ausmacht, besprechen wir jetzt mit Dr. Gerd Falkner. Er ist Historiker, Soziologe, Sportwissenschaftler, Publizist und Direktor des Deutschen Skimuseums in München, Planegg. Wunderschönen guten Morgen, Herr Falkner.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Falkner, wie lange fahren die Menschen denn schon Ski?
Naja, das ist schon mit der Begrifflichkeit so eine Sache. Also traditionell wird das Gesamte als Skilauf bezeichnet und nicht als Skifahren. Mhm. Und Skilaufen können wir gesichert nachweisen für eine Zeitspanne von etwa 10.000 Jahren. Mhm. Es wird aber vermutlich noch um einiges weiter zurück zu verfolgen sein, so wie einige Quellen das bereits andeuten. Aber es ist natürlich wie in jedem Forschungsbereich so, dass es immer nur einen gewissen aktuellen Stand gibt,
klar,
der jederzeit Veränderungen unterliegen kann, wenn es eben entsprechende Funde, Quellen und so weiter.
Behalten wir im Hinterkopf, wenn Sie sagen, also ob laufen oder fahren oder so, wir werden jetzt versuchen, Ski laufen zu sagen, aber das ist für uns ja gar nicht so spannend. Spannender ist ja, warum haben die Menschen das damals gemacht? Ja, wahrscheinlich nicht aus sportlichen Gründen, oder?
Aus sportlichen Gründen, ja, das geht eigentlich schnell in ein anderer über. Wir sagen fachbegrifflich, dass Aspekte der Arbeitsmotorik, also das, was man auch früh schon zum Überleben überhaupt brauchte, natürlich auch geübt werden muss. Wenn man das dann im Ernstfall in Anführungsstrichen beherrschen will. Mhm. Und so kommt es also ganz schnell zu einer Überführung von Arbeitsmotorik in Sportmotorik. Das heißt, wenn man also das Wild zum Beispiel verfolgen will, um es denn erfolgreich erlegen zu können, muss man schon geübt sein im Winter, das auf Skiern machen zu können.
Klar.
Und dadurch kommt es sehr früh auch zu Wettkampfformen. Und Sie wissen ja sicher, in der frühen Geschichte ist es so, da ist nicht der große Macher, der am meisten quatscht, sondern der am besten kann.
Das sagen Sie jetzt. Die Moderatoren sind raus. Herr Falkner, apropos am meisten quatschen. Viele quatschen ja und sagen, dass das Skifahren auf Langlaufskiern deutlich entspannter ist als zum Beispiel Abfahrtski. Stimmt das?
Würde ich so nicht bestätigen, aber das subjektive Empfinden kann natürlich durchaus so sein. Im Leistungssportbereich würde ich zumindest meinen, dass Skilanglauf sehr viel härter im Training ist als beispielsweise Skispringen oder eben alpines Skifahren. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn die entsprechenden Protagonisten da ganz heftig widersprechen.
Mhm. Bei den Dingen, die man bei Ihnen im Skimuseum sehen kann, da sind bestimmt auch viele Geräte, also Skier selber dabei. Wie haben die sich denn entwickelt in den letzten mindestens 10.000 Jahren?
Naja, sie sind spezifischer geworden und haben sich an bestimmte Teilaspekte des Skilaufs angenähert, um diesen besser betreiben zu können. Mhm. Also Beispiel, jemand, der ein guter Springer war, aber eben ein relativ schlechter Läufer, der hat Interesse daran gehabt, möglichst nur noch zu springen, um eben auch mal gewinnen zu können. In der Frühzeit des sportlichen Skilaufes gab es nur den Allrounder, der musste also alles können. Mhm. Das heißt also, einer, der nur richtig gut springen konnte, konnte im Grunde genommen nie gewinnen und hat natürlich ein Interesse daran gehabt, eben nur noch zu springen. Und wenn er nur springt, braucht er einen anderen Spezialski oder kann einen anderen Spezialski besser benutzen als ein Allround-Ski.
Okay.
Diese Entwicklung gibt es auf allen dieser traditionellen Bereiche. Und das führt ungefähr um die 1920er Jahre zu dieser Ausdifferenzierung auch des Skimaterials in Laufen, Springen, Fahren.
Okay, 1920 und 10.000 Jahre mindestens zurück. Wie alt ist denn Ihr ältestes Ausstellungsstück im Deutschen Skimuseum in München-Planegg?
Ja, das älteste Ausstellungsstück im Museum ist ein Buch, die deutsche Ausgabe der Geschichte der mitternächtlichen Völker von einem schwedischen Bischof, Olaus Magnus. Das ist in Straßburg 1567 in deutscher Sprache erschienen und das ist das Originalexponat, was am ältesten ist im Deutschen Skimuseum.
Super, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Gerd Falkner. Wenn Sie mehr über ihn und seine Arbeit erfahren wollen, dann surfen Sie einfach zu skihistoriker.de. Da können Sie zum Beispiel auch sein gerade erschienenes Buch Harzer Skilauf, eine Zeittafelchronik von den Anfängen bis 1961 finden. Herr Falkner, wir sagen ganz herzlichen Dank.
Schönen Sonntag, tschüss. Ja,
danke auch. Ciao.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Nika, This Life, 10:46 Uhr, 2 auf 1. Unser Thema heute ist lang.
1963 ist ein Mann in Berlin wegen eines Doppelmordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden und erst seit kurzem wieder auf freien Fuß. So, jetzt haben wir da zwei Sachen, die uns da komisch vorkommen. Also, jetzt auf der einen Seite heißt es ja lebenslang und der lebt ja noch und ist raus. Auf der anderen Seite weiß man, dass eben lebenslang verurteilte Menschen quasi nach 25 oder 15 Jahren wieder auf freiem Fuß sind und nicht eben nach knapp 60 Jahren. Wir sind verwirrt und deswegen sprechen wir darüber, was denn lebenslänglich in Deutschland überhaupt bedeutet. Und zwar mit Anwalt für Medienrecht Christian Säumicke von der Kanzlei Wilde Beuger. Säumicke, wunderschönen guten Morgen, Christian.
Hallo, schönen guten Morgen, grüß euch.
Guten Morgen, Christian. Also was bedeutet denn lebenslange Haft in Deutschland? Offensichtlich nicht, dass man für sein gesamtes Leben ins Gefängnis kommt.
Ja, theoretisch schon. Ihr habt zwar gerade diesen Fall angesprochen des 84-Jährigen, der hat ja damals ein Pärchen in Berlin oder in der Region Berlin erschossen und saß jetzt fast 60 Jahre, also der saß wirklich fast sein gesamtes Leben im Gefängnis, erst in Berlin und danach in Baden-Württemberg, bis er rauskam. Das heißt, der war wirklich fast sein gesamtes Leben im Knast. Der Normalfall, das muss ich allerdings auch betonen, ist das nicht. Meistens kommen die Leute deutlich früher aus dem Gefängnis, wenn sie zu lebenslanger Haft verurteilt worden sind.
Das ist jetzt ja zumindest für den Laien doch ziemlich verwirrend, weil auch nach 60 Jahren ist ja nicht lebenslang, solange er noch lebt, auch wenn es quasi ein ganzes Leben lang ist. Und noch schlimmer oder merkwürdiger wird es dann bei 25 bis 15 Jahren. Warum hat man das so genannt?
Es heißt tatsächlich lebenslang, aber im Jahre 1977, also schon relativ lange her, musste sich das Bundesverfassungsgericht mit dem lebenslang auseinandersetzen und hat sich dann überlegt, naja, wenn wir Menschen lebenslang wegsperren, da behandeln wir Menschen wie Objekte, die wir wegsperren im Schrank und die verstauben dann da. Und das dürfen wir nicht dulden, denn wir müssen auch mal in unser Grundgesetz gucken oder unsere Verfassung. Da steht in Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Also unser allerhöchster Verfassungsgrundsatz wird einfach verletzt, wenn wir Menschen wie Objekte behandeln und einfach nur wegsperren. Deswegen hat man gesagt, jeder hat das Recht, dass mal überprüft wird, ob man immer noch im Knast sitzen sollte.
Hm. Jetzt ist es aber natürlich so, das wird meistens überprüft und dann entscheidet man vorher, nee, der darf entlassen werden. Jetzt hast du von diesem einen speziellen Fall erzählt. Lass uns doch erstmal kurz gucken, warum hat es in diesem Fall dann nicht geklappt mit der früheren Entlassung?
Also das läuft normalerweise so. Alle 15 Jahre, oder das erste Mal nach 15 Jahren besser gesagt, wird gecheckt, ob es noch in Ordnung ist, dass der Täter im Gefängnis ist. Und vor allen Dingen wird da auf eine Sache geschaut. Man schaut, stellt der Täter noch eine Gefahr für die Allgemeinheit dar? Wenn man sagt, jo, der ist immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit, dann bleibt er auch noch ein bisschen im Gefängnis. Und wenn man sagt, und dann darf er erst nach 2 Jahren einen neuen Antrag stellen. Also das machen die auch in der Regel. Die stellen alle 2 Jahre einen neuen Antrag. Und irgendwann ist dann klar, ja, der hat sich gebessert, der hat seine Schuld eingesehen, bestellt keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar. Dann kommt er raus, aber auch nicht komplett raus, sondern auf Bewährung raus. Also auch dann muss er sich noch gut verhalten. Und ist aber immer wieder klar, nee, der ist immer noch ziemlich aggro und will hier noch jemanden töten beispielsweise, dann kommt der nicht raus. Das wird halt dann alle 2 Jahre neu überprüft, aber nach 15 Jahren zum ersten Mal.
Na Christian, für welche Straftaten gibt es denn eigentlich lebenslang in Deutschland?
Das sind nicht allzu viele. Beim Mord ist es natürlich, das weiß jeder, aber auch wenn man Raub, Vergewaltigung oder eine Geiselnahme begeht und dabei jemand stirbt, also Raub mit Todesfolge, Vergewaltigung mit Todesfolge oder Geiselnahme mit Todesfolge, dann ist dort die Höchststrafe lebenslang.
Du hast vorhin die Begründung erzählt, warum damals gesagt wurde, man kann Leute gar nicht so lebenslang einsperren. Jetzt finde ich das so ein bisschen merkwürdig, weil man ja auf der anderen Seite sagen kann, das trifft ja überhaupt nur, also Leute bekommen ja diese Strafe eh nur, wenn sie selber eine Gefahr für Leib und Leben der Allgemeinheit ist, ne? Also und jetzt haben wir aber diese Routine, dass Leute sehr früh rauskommen. Liegt es daran, dass die alle so gut schauspielern? Liegt es daran, dass wir in der Justiz so weich geworden sind oder bessern die sich tatsächlich in 15 Jahren Gefängnis?
Also ich glaube, 15 Jahre Gefängnis sind nicht zu unterschätzen und die bessern sich auch. Es ist auch nicht so, dass die mal locker rauskommen. Das ist also große psychologische Gutachten geben, bevor man dann sagt, jo, der kommt auf Bewährung raus. Mhm. Und auch dann hat er Bewährungsauflagen, muss sich immer melden, muss Bericht erstatten. Das heißt, die sind schon noch ganz schön unter Beobachtung. So easy läuft es dann natürlich doch nicht.
Darüber, was lebenslange Haft in Deutschland bedeutet, sprachen wir mit dem Anwalt für Medienrecht Christian Solmecke von der Kanzlei Wildebeuger Solmecke. Vielen Dank, Christian, und einen schönen Sonntag dir.
Sehr gerne, euch auch. Ciao. Ciao.
Dankeschön.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Es ist 11.12 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist immer noch lang.
Bei Alex Meyer hat mir gefallen, wenn ich sende, sende ich.
Ja.
Das wäre für uns gut, ne? Wir können eine Kofferversion machen.
Eine Kofferversion von wenn ich sende, sende ich?
Finde ich ganz gut.
Ja, okay.
Finde ich ganz schön. Thema Langzeitexperiment.
Oh, super.
Gibt es etwas, was du machst, seit du klein bist? Was sich bei dir verändert, was du immer noch gerne machst. Also ich zum Beispiel kann dir sagen, schon als kleiner Junge habe ich Badewanne geliebt.
Ja.
Ich liebe immer noch Badewanne. Mhm. Muss aber sagen, mein Tätigkeitsprofil beim Baden, nicht, wie man sagen sollte, hat sich radikal geändert. Also früher war es immer Spielen mit Schlümpfen in der Badewanne.
Das hatte ich auch, ja.
Ja, du auch?
Ja, klar.
Cool. Und heute ist es eher Handy oder Laptop oder so auf dem Badewannenrand und ich guck was zum Beispiel.
Ja. Ich finde Baden nicht mehr gut. Ich bade fast nie. Also wirklich fast. Also ich glaube, du kannst es
in den letzten 10 Jahren an einer Hand abzählen, wie oft ich gebadet habe, sozusagen. Wir wollen zu Hause.
Obwohl du eine Badewanne besitzt?
Ja, aber wir wollen die zu Hause auch mit der Renovierung der Bäder abschaffen, weil die wird einfach nicht genutzt. Die steht im Weg rum und.
Aber deine Kinder sind doch noch relativ jung. Stell dir mal vor, die wollen irgendwann dann baden. Die sagen, jetzt möchte ich baden und dann hast du das einfach rausgerissen.
Richtig, da müssen sie dann durch. Aber nochmal, um auf Badeerinnerungen zurückzukommen. Also ja, ich habe auch in der Wanne mit Schlümpfen gespielt. Ich habe aber eigentlich viel mehr an der Wanne mit Playmobil gespielt. Ich war nämlich
an der Wanne?
Ja, pass auf. Ich war früher ganz oft bei meiner Lieblingsoma zu Besuch. In der Altstadt Spandau hat die gewohnt. Die hatte so eine Altbauwohnung, richtig toll. Und da stand auch so eine schöne alte Badewanne drin. Mhm. Und ich habe von meiner Oma immer Playmobil bekommen. Mhm. Also so kleine Päckchen mit irgendwas und so.
Das ist aber eine nette Oma.
War mega. Hammer-Oma. Also ich wünsche allen Kindern so eine Hammer-Oma, wie meine Oma Oswald war. Na jedenfalls haben wir dann, also wir beide, sozusagen die Badewanne so zu einem Drittel voll gemacht. Mhm. Und dann Klarsichtfolie auf das Wasser gelegt.
Aha.
Das war meine Eisfläche. Das heißt, ich habe dann immer mit Playmobil auf dieser Eisfläche gespielt. Das Besondere war, dass es natürlich nicht fest war, sondern dass es so ein bisschen gewabbelt hat und man dann so ein bisschen da reindrücken konnte und so. Und ich kann mich erinnern, dass das also ein regelmäßiges Spiel war, was, wie du siehst, ja auch irgendwie 40 Jahre danach noch in meinem Körper hängen geblieben ist. Also das wäre für mich der einzige Grund, eine Badewanne zu behalten.
Also wie elaboriert. Also ich meine, erstens ist es Grund genug, finde ich.
Ja. Ja, ich habe so Rücken, mich dann über den Rand zu lehnen die ganze Zeit. Und ich habe ja auch keine Zeit mehr für Playmobil-Spielen, leider. Ich könnte mich ja totkaufen mit so einem Spielzeugquatsch. Ne? Was es da alles gibt
mittlerweile. Schaff dir die Zeit, du hast jetzt das Budget. Ich würde sagen, das ist eben schön, du brauchst nicht mal mehr Oma.
Weißt du, was jetzt rauskommt, Playmo?
Nee.
Das Raumschiff Enterprise. 1 Meter lang.
Wow.
Aber 500 Tacken, sind die irre? Für wen ist das gedacht? Wahrscheinlich für Leute wie mich, die keine Zeit mehr haben, aber das Budget.
Kein Witz.
Die dann ihren Fingern auf die Kindern auf die Finger hauen und sagen, Finger weg, das ist nicht toll, spielen, oder was?
Also ernsthaft?
Ohne Scheiß, im neuen Prospekt. Zufällig drüber gestolpert und durchgeblättert und dachte, nee. Und dann guckte ich auf den Preis und sagte, nee. Ja. Du bist gerade am Klicken, du guckst es dir an, ne? Also,
guck mal.
1 Meter lang, die MSS Enterprise, offenbar eine, so ganz schön viel offen in dem Satz, aber offenbar ein offizielles, nochmal zwei offen, Lizenzprodukt. Und die hatten ja auch gerade dann sowas wie Zurück in die Zukunft und die Ghostbusters und so den ganzen Krempel. Ne? Während ja bei Lego, ich will jetzt einfach nur eine andere Marke auch sagen, ist ja da sehr viel um Marvel geht und um irgendwelche Superhelden-Sachen, versteift sich offenbar Playmo, so wie wir Profis das nennen, so auf die Filme unserer Jugend und die Serien, um damit offenbar Cash zu machen. Hast du gefunden?
Ja, aber du hast natürlich gelogen. Also es gibt es hier für 472 Euro.
Das ist ein Schnäppchen.
Naja.
Na, im Katalog steht es, glaube ich, für 4,99 oder 4,95. Ja. Aber also insofern ja, aber da reicht dann auch Folie auf Wasser nicht mehr. Da würde dieses 1 Meter lange Schiff wahrscheinlich einfach versinken, denke ich. Ja, jetzt hast du Bock, oder?
Weißt du, einerseits spiel ich ja nicht mehr so viel mit Playmobil. Ja. Andererseits... Ja.
Es ist einfach mal die fucking Enterprise.
Oder? Man ist nur einmal jung, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen wollen.
Ja, naja, das Gute ist ja bei dir, deine Jungs sind mittlerweile so groß, dass sie wahrscheinlich das auch nicht mehr kaputt spielen würden. Bei meinen Kids wäre ich da vorsichtig. Richtig.
Ich hätte gerne einen Rabatt, bitte.
Also, um deine Eingangsfrage zu beantworten, ja, so Zeugs wie Playmo finde ich immer noch geil. Ich kaufe es mir nur leider viel seltener, als ich eigentlich sollte, stelle ich gerade fest.
Ja, entschuldige bitte.
Ja?
Die kleinen Phaser und Tricorder sind mit dabei für den Preis.
Ja, ja und vor allem das Ding ist irgendwie, hat eine App-gesteuerte Lichtsteuerung. Aber vielleicht fängst du einfach mit dem DeLorean an von Zurück in die Zukunft, der ist deutlich günstiger.
Boah, ist das geil. Das ist ja der feuchte Traum eines jeden Trekkies.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Eieiei.
Du, pass auf, du kannst es dir ja so schön reden, das wird später mal richtig viel wert sein. Ja.
Du, kannst du mir mal ganz kurz dein Handy geben? Ich möchte nach ein paar Fotos gucken und nicht nach deinem PayPal-Account. Ganz sicher.
Ja, ja.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Vor rund 4 Stunden sollte es soweit sein. Der lang ersehnte Flug ins All für Matthias Maurer in Richtung Raumstation ISS sollte starten. Gestern musste der Start nun abgesagt und auf Mittwoch verlegt werden. Über die Gründe sprechen wir mit Volker Schmid, Leiter der Fachgruppe ISS beim DLR Raumfahrtmanagement. Wunderschönen guten Morgen, Herr Schmid.
Hallo, guten Morgen zusammen.
Guten Morgen. Vor ein paar wenigen Tagen habe ich erst gelesen, dass die Toilette an Bord der Space Dragon Kapsel nicht gut funktioniert. Das war jetzt aber nicht der Grund, oder?
Nein, das war auch diese Inspiration 4. Das ist alles erledigt worden und wieder repariert worden. Und jetzt hatten wir eine Sturmfront, die rüberziehen hätte können und damit durch starke Winde den Start gefährdet hätte. Das, und da die Sicherheit immer an erster Stelle steht, hat man verschoben.
So, also offenbar drückt der Wind noch auf die Kommunikationsantennen fürs Mobilfunknetz, aber er hat, weil es war so, hätte kommen können, war wohl nicht so. Also im Nachhinein wäre man vorher schlauer gewesen und hätte starten können, Herr Schmid?
Die Gefahr bestand. Da wird gibt's keine Kompromisse.
Oh, die Verbindung ist wirklich schlecht, ne?
Ich glaube, wir rufen nochmal an.
Ja, wir versuchen direktamente nochmal. Ja, also ich würde jetzt einfach gleich, du redest irgendwas?
Ich rede irgendwas. Ich
versuch's einfach direkt nochmal.
Genau, ich kann erzählen, dass ich das sehr interessant fand, die Meldung, dass die Toiletten an Bord nicht so richtig funktioniert haben, dieser Kapsel, denn lange Zeit, wenn man mit Soyuz unterwegs war, nach oben gab es ja nicht mal Toiletten. Also insofern ist das ein Luxusproblem von heute. Ähnlich wie übrigens die Geschichte mit den weltweiten Telefoninterviews mit Interviewpartnern. Also früher ging das ja gar nicht, dass man Menschen übers Telefon sprechen konnte, und heute beschweren wir uns dann total etepetete über die Qualität der Verbindung. Aber so machen wir es.
Jetzt ist er wieder da, der Herr Schmid. Mal gucken, ob es jetzt besser funktioniert. Also es soll jetzt Mittwoch losgehen für den Kollegen Maurer?
Ja, genau, Mittwoch. Eine Stunde früher etwa, und da sieht das Wetter recht gut aus, die Vorhersage.
Und jetzt ist es ja so, dass die ESA, das DLR und SpaceX, die arbeiten mit Technologie, die uns normalen Menschen überhaupt nicht zur Verfügung steht. Aber ich nehme an, um dann zu schauen, ob man den Start durchführt oder verschiebt, schauen Sie auch nur in den normalen Wetterbericht und auf die Radarkarten?
Ja, die haben ja extra Wettervorhersage. Also die machen wirklich am Starttag, ich sag mal fast stündlich, gucken die aufs Wetter. Die überlassen nichts dem Zufall. Und das ist auch richtig so. Mhm. Und weil, wie gesagt, die Sicherheit geht immer vor. Und das passt alles. Also die Kollegen sind alle zuversichtlich, dass es am Mittwoch klappen kann.
Jetzt ist die Mission von Matthias Maurer für ein halbes Jahr geplant. Wenn der Start verschoben wird, bedeutet das, dass die Mission dann netto kürzer ist, dass also auch weniger Zeit für die Experimente bleibt? Oder ist das so, dass sich das dann nach hinten auch um die entsprechende Anzahl an Tagen erhöht?
Nee, das wissen wir noch nicht. Also wenn die Mission endet, im Moment Ende April, und wir wissen nicht, ob die verlängert wird. Es wird auch da wieder vom Wetter und von den lokalen Bedingungen abhängen. Die Experimente, das ist jetzt kein Problem. Also ein, zwei, drei Tage, vier Tage, das fängt man mit der normalen Planung auf. Man gibt den Astronauten und Astronautinnen auch Zeit, sich an die Schwerelosigkeit erstmal ein bisschen zu adaptieren, sodass die Pläne für die Arbeit da nicht so voll sind in den ersten Tagen. Das heißt, also das fängt man jetzt locker auf.
Ich würde jetzt gerne unsere Hörerinnen und Hörer dazu animieren, irgendwie den Astronauten einen sinnvollen Gruß entgegenzuschmeien. Gibt es sowas unter Raumfahrern, also immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel? Was sagt man da?
Ja, Glück auf und gute Reise und sichere Rückkehr einfach.
und ich würde noch hinzufügen und nochmal zwei Tage schön auf der Erde chillen, weil das hat Matthias Maurer jetzt vor sich.
Ja, genau. Die relaxen jetzt, und Matthias war also auch super, super entspannt bei der letzten Schalte, also richtig gut. Und die wissen, dass sie gegen das Wetter machtlos sind, und die freuen sich trotzdem. Und was gut ist, die Teams, die können jetzt wirklich auch nochmal zwei Tage Luft holen. Es sind noch kleinere Arbeiten, da wird noch ein bisschen Fracht.
Ja, und jeder, der...
Aber im Wesentlichen warten die jetzt auf den Start.
Jeder der Astronauten, der gedacht hat, Mensch, ich habe doch meine Unterhosen nicht rechtzeitig gebügelt, kann das jetzt nachholen. Denn am Mittwoch soll es erst losgehen für Matthias Maurer. Ein halbes Jahr dann, knapp ein halbes Jahr ins All. Wir sprachen mit Volker Schmid, Leiter der Fachgruppe ISS beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumfahrtmanagement. Herzlichen Dank.
Danke, Schmid.
Gerne.
Grüß. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.